Ja, also gut, ich muss euch was erzählen. Letzte Woche wollte ich einen Termin buchen. Es war irgendwas Banales, Handwerkervoranmeldung, Rückruf. Ich dachte mir, das mache ich jetzt mal nicht selbst. Ich lasse das mal die KI machen. Also habe ich an dieser digitalen Agenten gesagt, geh auf die Seite, such das Kontaktformular, trag meine Daten ein, schick es ab. Und dann habe ich zugeguckt. Der Agent hat die Seite geladen. Cookie Banner, Klick. Zweites Cookie Banner, weil das erste nur die Vorspeise war, Klick. Dann kam ein Newsletter-Pop-up, Klick. Dann war er auf der Startseite. Ein Video im Hero, Autoplay, sieht super aus, macht bestimmt hier was her im Pitch, klar. Und dann hat er das Kontaktformular gesucht. Und gesucht. Und gesucht. Und dann hat es gefunden in einem Iframe von einem Drittanbieter mit Feldern, die technisch gar keine Formularfelder waren, sondern hübsch gestylte Kisten. Ja, und dann hat er aufgegeben. Nicht mit einer Fehlermeldung, nicht mit Drama. Er hat einfach nur gesagt, ich kann diese Aufgabe nicht abschließen. Punkt. Und ich saß da und dachte, Moment mal, das war gerade eine verlorene Anfrage. Kein Anruf, kein Support-Ticket, keine zweite Chance. Der Betrieb weiß bis heute nicht, dass da jemand was von ihm wollte. Und genau darüber reden wir heute mal.
Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologie. Der Podcast von GoNeo.
Herzlich willkommen zum Webmacher-Podcast von GoNeo. Mein Name ist Markus, ich bin bei GoNeo hier für Produkt und Marketing und ich habe heute ein Thema mitgebracht, das gerade sich einschleicht. Das aber auch sehr leise. Man kriegt es nicht mit, es liegt was in der Luft, wir spüren das, aber hier haben wir was Konkretes. Es ist aber trotzdem so leise, dass es die meisten noch nicht auf dem Schirm haben. Es ist eine dieser Entwicklungen, die in den Tech-Feeds als, ja, vielleicht als Randnotiz auftaucht. Drei Absätze, ein Screenshot, weiter scrollen, sowas. Und in 2 oder 3 Jahren hat sie dann komplett alles umgekrempelt, wie wir Websites bauen. Fangen wir doch mal mit einer simplen Frage an und Hand aufs Herz. Für wen bauen wir eigentlich seit 30 Jahren Websites? Die Antwort war bisher immer trivial für Menschen. Wir feilen an der Typografie, damit sich die Texte gut lesen. Wir suchen Farben aus, die eine Stimmung erzeugen. Wir bauen Hero-Header mit fetten Bildern. Wir animieren Buttons, wir schreiben Texte um und nochmal um, bis der Besucher Vertrauen fasst und jetzt auf Jetzt Anfragen klickt. Und wenn wir über SEO gesprochen haben, ging es im Kern immer um das eine: Google davon zu überzeugen, dass unsere Seite für einen suchenden Menschen das relevanteste Ergebnis ist. Menschen, immer Menschen. Am Ende der Kette stand immer ein Mensch. Und genau diese Grundannahme fängt an zu bröckeln. Wir kommen jetzt in eine Phase, in der ein ordentlicher Teil des Traffics einfach nicht mehr von biologischen Nutzern kommt. Nicht mehr von jemandem, der scrollt und liest und guckt und denkt, sondern von autonomen KI-Agenten. Und diese Agenten recherchieren nicht nur, das wäre ja eigentlich auch recht harmlos. Sie vergleichen, sie sammeln Daten ein, sie füllen Formulare aus und sie buchen Dienstleistungen, sie kaufen Produkte. Und sie tun das im Auftrag von Menschen, die ihnen nur einen einzigen Satz mitgegeben haben. Das wirft zwei ziemlich fundamentale Fragen auf. Erstens, wie sieht Webdesign eigentlich aus, wenn der User kein Mensch mehr ist? Und zweitens, deutlich unangenehmer, was passiert mit deinem Geschäft, wenn deine Website für menschliche Augen brillant aussieht, aber für einen KI-Agenten eine undurchdringliche Wand aus JavaScript und CSS ist? Auslöser für die heutige Folge sind eigentlich zwei Meldungen aus den letzten Tagen. Einzeln betrachtet, interessant. Zusammen betrachtet, ein Muster. Die erste: TechCrunch berichtet über ein Startup namens Keenable, finanziert von Accel. Die indexieren gerade das Web neu. Aber nicht für Menschen, sondern exklusiv für KI-Agenten. Zweite Meldung: Fast zeitgleich gibt Tibor Skotjo ein Interview, Head Product bei OpenAI, also Head of Product, muss man genauer sagen. Ja, kürzen das mal ein bisschen ab. Titel des Ganzen: The World Seems to Be Ready. Und die Welt scheint ja wirklich so ein bisschen bereit zu sein. Schauen wir uns beide Signale mal an und dann übersetzen wir das ganz pragmatisch auf die Frage, was heißt das denn für den Handwerksbetrieb, für den Dienstleister, für die WordPress-Seite, die bei uns da im Rechenzentrum liegt. Kapitel 2: Keenable und die Geburt von Agentic SEO. Fangen wir mit Kinable an. Wer schon mal mit Web-Infrastruktur zu tun hatte, weiß ungefähr, wie ein klassischer Crawler tickt und funktioniert. Googlebot, Bingbot, egal. Der hangelt sich über Links von Seite zu Seite, passt das HTML, rendert im Idealfall auch CSS und JavaScript und baut daraus einen riesigen Index. Und was ist das Ziel von diesem Index? Ja, einfach. Ja? Jemand tippt ein Keyword ein und raus kommt eine Liste von blauen Links mit Textschnipseln, auf die dann ein Mensch klickt, wenn es gut läuft. Kinable macht das jetzt grundlegend anders. Und der Grund dafür ist eigentlich total logisch, wenn man mal kurz drüber nachdenkt. Ein autonomer Agent braucht nämlich keine Linksammlung. Stell dir vor, ich sage zu einer KI, buch mir für den nächsten Donnerstag um 14 Uhr einen Termin beim nächstbesten freien Sanitärnotdienst im Umkreis von 10 Kilometern und schick mir dann die Bestätigung. Ich will an der Stelle keine Suchergebnisse. Ich will keine 10 blauen Links. Ich will auch gar nicht vergleichen. Ich will, dass die Sache erledigt wird. Und ich will die Ausführung einer Transaktion. Und ein Agent, der das erledigen soll, braucht keinen schönen Fließtext mit Metaphern. Der braucht auch nichts an Bildern. Er braucht einen strukturierten Handlungsraum. Der muss in Millisekunden drei Dinge kapieren. Erstens, was kann diese Website überhaupt? Kann man hier einen Termin buchen, einen Preis kalkulieren, eine Verfügbarkeit prüfen? Man nennt das Capabilities, Deutsch Fähigkeiten. Zweitens, welche Daten braucht sie dafür? Postleitzahl, Schadensart, Zeitfenster, Kontaktdaten, was man einfach so brauchen könnte für irgendwelche Dinge. Und drittens, was löst den verbindlichen Vorgang nun aus? Welcher Klick, welcher Request macht aus der Anfrage eine richtige Buchung? Plattformen wie Kinable indexieren das Web genau nach diesen Kriterien. Und die gucken nicht, wie gut du dein Keyword in der H1 untergebracht hast. Die gucken, wie maschinenlesbar deine Geschäftslogik ist. Und das, Freunde, ist der Anfang von etwas, das man Agentic SEO nennt. Bisher hieß SEO-Optimierung für Auffindbarkeit in Suchmaschinen. Agentic SEO heißt nun Optimierung für Ausführbarkeit durch KI-Agenten. Auffindbarkeit gegen Ausführbarkeit. Und das ist ein ziemlicher Unterschied. Und jetzt lass uns das mal durchspielen, was das im Wettbewerb bedeutet. Zwei Elektrofachbetriebe, gleiche Stadt, mittelgroß, beide gut, beide seriös, beide seit Jahren im Markt. Betrieb A hat eine wunderschöne Agentur-Webseite, hat richtig Geld gekostet, animierte Videos, ein 3D-Rundgang durch die Firmenzentrale, emotionales Storytelling, der Chef im Gegenlicht, der Azubi lacht in die Kamera. Aber die Online-Terminvergabe steckt in einem verschachtelten iFrame von einem Drittanbieter. Die Preise stehen in einem PDF zum Download und die Leistungsübersicht ist Fließtext, ohne jede semantische Auszeichnung. Betrieb B hat ein schlichtes Design, blitzschnell, nichts Aufregendes und der Chef ist nicht im Gegenlicht. Aber der Code steckt oder im Code steckt sauberes Schema-Org-Markup. Die Dienstleistungen sind deklariert. Der Einsatzradius steht auch drin. Die Notdienstzuschläge stehen auch drin. Die freien Zeitslots stehen drin. Und alles in JSON-LD. Sauber und eindeutig. Und das Buchungsformular? Native HTML-Elemente, eindeutige Labels, ein valider Endpunkt. Und jetzt die Preisfrage. Der KI-Assistent von irgendeinem Kunden bekommt den Auftrag, einen Elektriker zu beauftragen. Welchen Betrieb nimmt er? Betrieb B. Immer. Und zwar nicht, weil Betrieb B das schönere Logo hat, sondern weil Betrieb B für den Agenten berechenbar ist und weil er handlungsfähig ist. Betrieb A existiert in diesem Raum wahrscheinlich schlicht nicht. Nicht schlechter platziert in einer Suchergebnisliste, nicht auf Seite 2 oder so, sondern gar nicht da. Und das ist kein Zukunftsroman. Es ist einfach, wie Toolcalling in großen Sprachmodellen funktioniert. Das ist Mathematik, nicht Meinung. Kapitel 3. OpenAI, Browser Use und das feindselige Web. Kommen wir zum zweiten Puzzleteil. Das Interview mit Thibault Sodio, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, geht in genau dieselbe Richtung. Wenn der Head of Product von OpenAI sagt, die Welt sei bereit, dann meint er damit die nächste Stufe. Weg vom reinen Textgeneratoren hin zu Action Models, zu Agenten, die tatsächlich einen Computer bedienen. Bisher waren die Modelle ja in der Textbox gefangen. Man hat gechattet, Code generiert, Texte zusammengefasst, übersetzt, alles nett. Aber der eigentliche wirtschaftliche Hebel liegt woanders. Er liegt darin, dass die KI Aufgaben in der echten Softwareumgebung erledigt. Und was ist die primäre Schnittstelle in der digitalen Welt? Der Browser? Ja, der Browser. Immer noch. Seit 30 Jahren. Wir sehen das ja längst. Die Agenten-Frameworks von OpenAI, Computer Use by Anthropic, Open-Source-Projekte wie Browser Use, gibt's alles. Läuft. Die steuern alle einen Browser. Die gucken sich Screenshots an, die analysieren den DOM. Die suchen Klickkoordinaten, die tippen Text in die Felder ein, die klicken sich durch mehrstufige Formulare. Und Sotio sagt etwas ziemlich Entscheidendes. Auf Modellseite ist die Technik im Wesentlichen da. Die Vision-Modelle können Oberflächen interpretieren. Die Denkfähigkeit reicht jetzt, um komplexe Abläufe zu planen. Also, was bremst die Agenten dann noch aus? Wir. Unser Web. Das heutige Web ist aus der Sicht eines Agenten ein Trümmerfeld. Ein richtig feindseliges noch dazu. Cookie-Banner, die den ganzen Bildschirm blockieren, und der Akzeptieren-Button hängt dann tief irgendwo im Shadow-DOM. Modale Pop-Ups, die nach 3 Sekunden aufploppen und um eine Newsletter-Anmeldung betteln. Wir haben da Single-Page-Application, die inhaltlich sind, nahezu asynchron nachladen, ne? Ohne Ladeindikator. Das Klickziel springt weg, während der Agent draufklickt. Ja? Formulare ohne Labels, bei denen die Eingabefelder eigentlich nur gestylte Div-Container mit ein paar Event-Listenern sind. Und dann noch aggressives Bot-Blocking, Captures, Cloudflare-Challenges. Die nerven Menschen, aber Agenten fahren damit komplett vor die Wand. Und Sotio macht ziemlich deutlich, worauf das hinausläuft. Die Modelle werden robuster, klar. Die werden das schon dann irgendwie packen. Aber Unternehmen, die ihren digitalen Checkout nicht agentenfreundlich bauen, schneiden sich selbst von diesen Transaktionsströmen ab. Und jetzt der Teil, der wirklich wehtut. Wenn der Bot beim 2. Schritt im Checkout scheitert, weil eine Fehlermeldung nur visuell rot aufblinkt, aber im DOM nirgends steht, dann bricht er ab. Und er geht zum nächsten Anbieter. Keine zweite Chance, kein Supportanruf, kein "Ich probiere es morgen nochmal". Der Kunde erfährt nur, hat nicht geklappt, ich habe dann woanders gebucht. Und du erfährst gar nichts. Das ist die eigentliche Pointe. Die Ausfälle sind unsichtbar. Die tauchen in keiner Statistik auf. Kein Warenkorbabbruch, keine Absprungrate, nix. Der Vorgang hat auf deiner Seite eigentlich nie stattgefunden. Kapitel 4. Die duale Website. Menschenschicht und Maschinenschicht. Okay. Was folgt daraus? Wir müssen jetzt alle Websites auf Plain Text zurückbauen, ne? Webdesign begraben, wieder Times New Roman auf Grau? Nein, natürlich nicht. Das wäre eine ziemlich naive Fehlinterpretation. Menschen werden weiterhin Websites besuchen. Es ist so, Punkt. Wenn jemand eine teure Dienstleistung bucht, ein Haus kauft, Bankfinanzierung oder sich eine Agentur anschaut, dann will dieser Mensch Ästhetik sehen. Der will Markenidentität spüren, der will Vertrauen aufbauen. Design bleibt wichtig. Design bleibt sogar sehr wichtig, weil menschliche Psychologie sich nicht so schnell ändert, nur weil jetzt Sprachmodelle besser werden. Aber wir brauchen künftig 2 Ebenen. Und ich nenne das die duale Website. Die eine Ebene ist der Human Layer. Das ist die visuelle Schicht. Und da wohnen Branding, Design, Storytelling, Emotion, Bildwelten, Video, Vertrauenselemente, eine Navigation, die sich gut anfühlt. Die andere Ebene ist der Agent Layer, die semantische Schicht. Und da wohnen JSON-LD und Schema.org. Sauberes HTML, ein valider Accessibility Tree, dann schlanke Endpunkte für Aktionen, klare Status- und Fehlercodes. Und jetzt das Schöne daran, die beiden Schichten widersprechen sich überhaupt nicht. Die können im selben Dokument koexistieren, ohne Kompromiss, ohne doppelte Arbeit, wenn man sauber baut. Die visuelle Schicht ist das, was der Browser auf dem Bildschirm malt, für das menschliche Auge. Die semantische Schicht ist der Code dahinter, das HTML-Gerüst, die Metadaten, die ARIA-Attribute, die strukturierten Daten. Und hier kommt jetzt die unbequeme Beobachtung. In den letzten 10 Jahren hat die Webentwicklung ziemlich oft den Fehler gemacht, die visuelle Schicht über die semantische zu stellen. Wir haben Frameworks benutzt, die aus einem simplen Button ein Konstrukt aus 5 verschachtelten Div-Containern gemacht haben. mit 20 Utility-Klassen dran. Für den Menschen sieht das aus wie ein Button. Man klickt drauf, es passiert was, alles gut, aber für einen Screenreader ist das ein bedeutungsloses Rechteck und für einen KI-Agenten eben auch. Der Agent muss raten. Kann man das anklicken? Was löst das aus? Ist das ein Absenden-Button oder ein Zurücklink und was passiert danach? Und raten ist genau das, was du bei einer Transaktion überhaupt nicht willst. Da ist die Bruchstelle. Genau da. Kapitel 5. Barrierefreiheit als trojanisches Pferd. Und jetzt kommt für mich die spannendste Pointe in der ganzen Geschichte, die ich hier erzähle. Barrierefreiheit ist nicht mehr nur eine soziale Verpflichtung und auch nicht mehr nur eine rechtliche. Barrierefreiheit ist der zentrale Hebel für KI-Fähigkeit. Seit Jahren predigen Accessibility-Leute immer dasselbe und ich fasse das mal ganz kurz zusammen, weil es fast schon rührend simpel ist. Nutzt native HTML-Tags. Button, Form, Input, Nav, Main, nicht Div für alles. Vergebt saubere ARIA-Attribute, Labels, Zustände, Live-Regionen. Sorgt für eine logische Überschriftenhierarchie. H1, H2, H3, nicht kreuz und quer, weil H3 gerade die richtige Schriftgröße hätte. Ja, ich weiß. Jedes Formularfeld braucht ein Label. Ein echtes, verknüpft. Nicht nur ein Placeholder-Text, der beim Tippen dann verschwindet. Und alles muss mit der Tastatur bedienbar sein, ohne Fokusfallen. Und was ist jahrelang passiert? Viele Unternehmen haben das als lästige Pflichtübung abgehakt oder mit so einem JavaScript-Overlay übergepinselt, dieses Widget mit dem Rollstuhl-Symbol unten rechts, das angeblich alles automatisch löst. Und jetzt passiert Folgendes. Wie sieht so ein Agent eigentlich eine Website? Der liest normalerweise nicht den rohen Quelltext. Da stehen ja tausende Zeilen mit CSS-Klassen drin. Das kostet nur Tokens, stiftet Verwirrung. Der liest den Accessibility Tree, den Barrierefreiheitsbaum, den der Browser selber erzeugt. Und das ist derselbe Baum, den auch ein Screenreader benutzt. Der Accessibility Tree ist eine destillierte Version der ganzen Seite. Ist aufgeräumt, hierarchisch, nur auf das Wesentliche. Und da drin steht, was ist das für ein Element, ein Schalter, eine Tabelle, ein Eingabefeld. Da steht drin, wie heißt das Ding, wofür ist dieses Feld da und da steht der Zustand drin. Ist die Checkbox angehakt, ist das Menü aufgeklappt, ist dieses Feld ein Pflichtfeld? Wenn deine Seite einen sauberen Accessibility Tree liefert, kann ein Agent sie mit ganz wenig Aufwand bedienen, schnell und ohne Fehlerinterpretation. Ist deine Barrierefreiheit kaputt, scheitert der Agent. Und das heißt, Barrierefreiheit ist gerade vom ignorierten Compliance-Thema zum geschäftskritischen Performance-Faktor geworden. Und ich finde das eigentlich ziemlich großartig, weil da jahrelang Leute gepredigt haben, man solle sauberen Code schreiben und alle haben genickt und es dann eben halt nicht gemacht. Und jetzt kommt die Wirtschaftlichkeit durch die Hintertür rein und sagt, ja, das war übrigens die ganze Zeit richtig. Wer Barrierefreiheit sauber umsetzt, optimiert automatisch für die nächste Generation des Webs, ohne das zu wollen, so als Nebenwirkung. Kapitel 6. Was heißt das jetzt konkret für dich? Gut, holen wir das mal auf den Boden. Was heißt das für ein normales, für ein mittelständisches oder auch für ein kleines Unternehmen, für eine WordPress-Agentur, für jemanden, der bei uns ganz normal Hosting gebucht hat. Die gute Nachricht ist, und die bringe ich zuerst, niemand muss in Panik verfallen. Niemand muss 100.000 Euro in irgendwelche experimentellen KI-Frameworks versenken. Niemand braucht ein KI-Transformationsprojekt mit Lenkungsausschuss und Steering Committee oder so. Im Gegenteil. Kleine und mittlere Betriebe haben hier einen massiven Vorteil gegenüber den Konzernen. Konzerne kämpfen mit riesigen Enterprise-Systemen, mit gewachsener Legacy-Architektur, mit Freigabeprozessen, die dann halt auch Monate dauern. Ein Mittelständler oder eine agile Agentur kann diese Hausaufgaben an einem Nachmittag machen. Ehrlich, an einem Nachmittag, ja. Hier ist die Checkliste, 4 Punkte. Punkt 1. Strukturierte Daten, JSON-LD und Schema.org. Das ist das Fundament. Ohne das braucht man über den Rest eigentlich gar nicht zu reden. Und zwar bitte nicht nur für die hübschen Sternchen bei Google, sondern um dein ganzes Geschäftsmodell zu beschreiben. Dafür. Local Business oder Professional Service, exakte Adresse, Geokoordinaten, Öffnungszeiten, ganz wichtig, das Einzugsgebiet, Area Served, wo arbeitest du da überhaupt? Service und Offer, was bietest du an, was kostet es, in welcher Währung? wie kann man bezahlen und bei Produkten Verfügbarkeit, Artikelnummern, Spezifikation. Klingt trocken, aber das ist halt die Sprache, in der Agenten deine Firma verstehen. Punkt 2, Frontend entrümpeln. Schluss mit dem Plugin-Wildwuchs. Jedes unnötige JavaScript-Plugin, das das Rendern blockiert oder im DOM herumfummelt, erhöht die Fehlerquote. Für Crawler und für Agenten. Also, schlanke Themes benutzen, native HTML-Elemente statt Diff-Suppe und Ladezeiten ernst nehmen. Denn wenn ein Agent in einen Timeout läuft, dann diskutiert er nicht, er bricht ab. Das ist übrigens einer der Punkte, wo Hosting tatsächlich mal direkt aufs Geschäft durchschlägt. Time to First Byte ist plötzlich kein Nerd-Thema mehr, sondern entscheidet, ob deine Anfrage reinkommt oder nicht. Punkt 3. Formulare sauber, barrierefrei. Formulare sind die Transaktionshubs des Webs. Da wird das Geld verdient. Alles andere ist Vorspiel. Also, jedes Inputfeld braucht ein sichtbares, ein verknüpftes Label. Benutzt die standardisierten Autocomplete-Attribute. Also, Name, E-Mail, Telefon, Straße, Postleitzahl, das hilft Menschen und Maschinen gleichermaßen, kostet die 5 Minuten. Und Fehlermeldungen bitte direkt am betroffenen Feld ausgeben. Nicht als kleines Toast-Notification-Wölkchen oben rechts, das nach 3 Sekunden wieder weg ist. Ne? Der Agent liest das nicht. Und ehrlich gesagt, deine Kundin mit der Lesebrille auch nicht. Punkt 4. Robots.txt und die kommenden Standards. Ja, hier wird es jetzt strategisch. Überleg dir mal in Ruhe, welche Bereiche deiner Website sollen Agenten eigentlich lesen dürfen. Das ist eine echte, eine unternehmerische Entscheidung und keine technische. Und pass auf, dass du nicht aus alter Gewohnheit nützliche KI-Crawler blockierst. Viele haben ja in den letzten 2 Jahren reflexartig erstmal alles dicht gemacht, was nach KI roch. Ist verständlich, aber wenn du willst, dass deine Produkte in agentischen Suchen auftauchen, dann schließt du dich damit halt auch selber aus. Und dann behalte im Auge, was gerade an Standards entsteht. MCP, das ist das Model Context Protocol. Diskussion um eine LLMS.txt. Standardisierte Endpunkte sind das für Agenten. Der Tag wird kommen, an dem Websites eine offene Spezifikation bereitstellen, über die Agentenaktionen direkt per Schnittstelle ausführen, ohne den Umweg über Browser und Klick. Man muss heute nicht umsetzen, aber man sollte das schon mal auf dem Schirm haben. Fazit. Fassen wir es zusammen. Keenable auf der einen Seite, die Vorstöße von OpenAI auf der anderen. Das ist kein kurzlebiger Hype. Das ist die logische Evolution des Internets. Das Web verwandelt sich gerade von einem Netzwerk aus Dokumenten und Präsentationen hin zu einem Netzwerk aus Aktionen. Und für uns Webmacher ist das eigentlich eine ziemlich gute Nachricht. Warum? Weil es den Fokus zurücklenkt auf das, was gute Webentwicklung schon immer ausgemacht hat. Sauberes Handwerk, klare Semantik, schnelle Ladezeiten und kompromisslose Barrierefreiheit. Das sind keine neuen Buzzwords, keine neue Technologie, die man jetzt irgendwie einkaufen muss. Nur die Dinge, die wir eigentlich alle schon lange richtig machen sollten. Wer heute soliden Code schreibt, baut nicht nur eine barrierefreie Seite für Menschen, der baut die Infrastruktur, auf der morgen die Agenten ihre Geschäfte abwickeln. Und ich finde das eine ziemlich versöhnliche Pointe für die Branche, die sich sonst alle 18 Monate komplett neu erfinden muss. Und ja, jetzt interessiert mich brennend eure Perspektive. Ihr seid ja alle damit beschäftigt. 3 Fragen zum Mitnehmen. Erstens. Habt ihr eure eigenen Seiten oder Kundenprojekte schon mal durch einen Screenreader gejagt oder einem Vision-Modell vorgesetzt und geguckt, was da passiert? Ich kann euch sagen, das ist ein sehr, sehr demütigendes Experiment. Macht es trotzdem. Zweitens, pflegt ihr euer Schema.org-Markup bisher nur für die Google-Sternchen? Ja? Oder habt ihr agentischen Traffic schon auf dem Zettel? Und drittens, die eigentlich interessante Frage: Wo seht ihr die größere Gefahr? Im Kontrollverlust über den eigenen Checkout oder in der neuen Abhängigkeit von Plattformen, die sich zwischen euch und eure Kunden schieben? Weil das ist der Punkt, über den wir heute noch gar nicht geredet haben. Wenn Agenten kaufen, dann ist da ja wieder jemand dazwischen. Und der dazwischen sitzt, der macht die Regeln. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Das war's für heute. Schreibt mir eure Erfahrungen, euer Feedback, gern auch euren Widerspruch. Widerspruch ist mir am liebsten, ehrlich gesagt. Wenn euch die Folge was gebracht hat, erzählt jemanden davon, der gerade eine Website bauen lässt oder renovieren lässt oder relaunchen muss oder so, der wird es euch in 2 Jahren danken. Und ansonsten geht mal in eure Seite rein, öffnet mal die Entwickler-Tools, schaut euch mal den Accessibility-Tree an und dann fragt euch, ob ein Agent damit klarkommen würde. Ich bin Markus, das war der Webmacher-Podcast von Goneo. Macht's gut, bis zur nächsten Folge.